Let's go. Hey, sehr schön. Dann lass uns reinstarten. Wir sind in der Hashtag Jesus-Serie 2024, eine Serie, die wir als ganzes ICF-Movement jedes Jahr vor Ostern machen, wo wir sagen, wir möchten gemeinsam über den ganzen Globus verteilt in eine Serie reingehen, wo wir speziell vor Ostern, deswegen Hashtag Jesus, auf Jesus schauen und gucken, wer ist er? Was tut er und warum ist er uns ein Vorbild in ganz vielen verschiedenen Dingen? Und was wir gesagt haben, auch für uns als Schwarzwald-Bodensee, ist, wir wollen dieses Jahr Jesus speziell in dem Kontext betrachten von Anbetung, also Worship, und von Fürbitte oder auch von Gebet. Weil das sind alles Dinge, die kennt man vielleicht mehr oder weniger aus der Kirche, die hat man mal vielleicht schon mal irgendwann in der Bibel gelesen, dass das irgendwie wichtig ist oder wir haben es gerade gemacht, oder? Aber dazu gucken, Jesus als unser Vorbild, wie macht er das? Was können wir davon lernen und was heißt das auch für unser Leben? Das wollen wir uns gemeinsam angucken. Wir hatten letzte Woche auch da wieder krasse Predigt von Daria zum Thema Worship und Anbetung. Und ich möchte mit uns heute gemeinsam einen Schritt weitergehen und da gemeinsam Jesus angucken, die Woche vor Ostern. Ich bete noch, bevor wir jetzt hier richtig reinstarten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass du hier bist, hier an diesem Morgen. Und ich lege jetzt auch die Zeit von der Predigt, Jesus, wo ich hier vorne spreche, dass es nicht meine Worte sind in deine Hände, sondern dass du zu uns und zu mir sprichst, Jesus. Und dass du uns aufzeigst, wie wir nächste Schritte in unserem Leben gehen dürfen, wie du uns siehst, was du uns aufträgst und was das für unser Leben heißt. Danke, dass du da bist, Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Es gab mal eine Frau, die heißt Monika oder Monika, und ihre Mutter hat schon als Baby Woche für Woche jedes Mal, wenn sie im Arm lag, immer über diese Monika gebetet und gesungen. Sie hatte ihr Kind im Arm, sie war eine gläubige Christin, gesagt, jedes Mal, wenn ich sie auf dem Arm habe, wenn ich sie still, wenn ich sie in den Schlaf wiege, dann singe ich Lieder über sie und dann bete ich über sie aus. Jetzt könnte man meinen, dieser Junge ist direkt der absolute Prachtkerl geworden. Das Gegenteil war der Fall. Und zwar ist er, je größer er geworden hat, er ist zum absoluten Alkoholiker geworden. Er war ein richtiger Womanizer, hat Frau nach Frau aufgerissen und ist eigentlich in die völlig andere Richtung gelaufen, wie seine Mutter gebetet hat. Und hat ganz vieles verschiedenes Zeug gemacht. Sie hat immer weiter gebetet für ihn, dass er irgendwann Jesus kennenlernt und dass sich was ändert in seinem Leben und er einen Weg einschlägt, der gut ist für sein Leben. Aber es ging immer weiter. Er wurde ein sehr guter und sehr schlauer Professor. Er hat damit auch immer regelmäßig den Glauben von seiner Mutter zerlegt mit irgendwelchen schlauen Argumenten. Und er war ziemlich provokant und nicht fair auch gegenüber seiner Mutter und allgemein sein Leben, wie es halt aussah, sah es so aus. Was seine Mutter nie gemacht hat, ist aufgehört, für ihn zu beten. Und ist immer wieder wie zu Gott gerannt, hat gesagt, Herr, du siehst meinen Sohn, du siehst ihn, was er tut, du siehst, dass das, was er macht, nicht gut ist, dass es ihn selber kaputt macht, dass es ihn selber auffrisst, greif ein und tu etwas. Tu etwas. Und es war an einem Tag völlig aus dem Nichts heraus, 9 Jahre später, nachdem er so speziell auch seine Richtung eingeschlagen hatte, wo dieser Junge, der Sohn von dieser Monika, plötzlich im Garten eine Begegnung mit Jesus hat. Und er erlebt Jesus plötzlich, wie er vor ihm steht. Und er merkt daraufhin, er muss sein komplettes Leben ändern. Er hört auf mit dem Alkohol, er hört auf mit den Frauen, er hört auf, irgendwie nur komisch in dieser Welt umherzugehen und den Glauben kaputt zu machen, sondern er fängt an zu glauben, lernt Jesus kennen und geht einen Weg mit ihm. Dieser Mann hat vor Jahrhunderten gelebt, ist heute bekannt als Augustin von Hippo. Ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast. Das ist wenn nicht einer der krassesten Theologen und Denker der christlichen Kirche. Wahrscheinlich habe ich 1000 Mal auf irgendwelche Sachen von ihm zurückgegriffen, ohne zu wissen, weil er wahnsinnig in dem frühen Stadium der Kirche in den ersten Jahrhunderten die Kirche mitgeprägt hat, wie sie heute ist, wie sie ist. Und den Glauben massiv mitgeprägt hat. Ein krasser, krasser, krasser Mann Gottes. Und man würde meinen, wow, was für ein genialer Mann Gottes. Was für ein Held, was für ein Hero, oder? Ey, wenn ich das höre, was er schreibt und so, denke ich, krasser Hero, wahnsinnig guter Typ, heftig, kann ich viel von lernen, Vorbild. Aber was für ein Hero ist die Mutter? Wie viel mehr ist ein Hero die Mutter, die jahrelang, auch wenn es ganz anders ausgesehen hat, nicht aufgehört hat, für ihn zu beten, bei Gott zu bleiben, zu sagen, Gott, schenk diesem Sohn eine Begegnung mit dir, lass ihn umkehren, hör nicht auf zu beten. Was für ein Hero ist diese Mom? Sie hat nicht aufgehört zu beten, sie ist dran geblieben. Und was ist passiert? Irgendwas ist was durchgebrochen. Und heute kennen wir diesen Augustin von Hippo als einer der ultra krassen Kirchenväter für unsere Kirche und für den christlichen Glauben. Aber was für ein Hero ist die Mutter? Wenn du schon eine Zeit lang Jesus kennst und dich Christ nennst, kennst du vielleicht folgenden Satz. Naja, ich bete für dich. Schon mal selber gesagt? Komm, ihr dürft ehrlich sein, Hände hoch. Wer hat schon gesagt, ich bete für dich und hat es dann nicht gemacht? Hey, sind wir doch ganz ehrlich, oder? Oder wir kennen es auch als Pastor, du hast viele Leute, wo du denkst, oh, da möchte ich für beten, aber manchmal vergisst du es. Und das geht uns vielleicht immer wieder so, dass wir merken, wir wollen vielleicht für was beten, wir sagen auch, ich bete für dich, aber tun es dann nicht. Kann es sein, dass uns manchmal abhanden kommt, was für eine Kraft und eine Power ein einziges Gebet hat, dass wir sprechen? Mit dieser Predigt, wo wir heute reingehen, möchte ich uns das neu erwecken, was für eine Kraft, was für eine Autorität es hat, wenn wir für Menschen bitten. Und ein Statement, das ich setzen möchte, ist, wenn wir auf Jesus sein Leben gucken, ist, beten wie Jesus heißt, ich fürbitte für Menschen. Beten wie Jesus ist Fürbitte. Was ist Fürbitte? Ist ganz einfach, ist es, du tust für jemanden bitten. Und zwar für den, an der Stelle von ihm, bei Gott für etwas bitten. Und es ist ganz wichtig, da geht es nicht viel um dich, sondern da geht es um andere Menschen, um ein Anliegen für andere Personen, für andere Städte. Das ist Fürbitte, wenn wir eintreten an der Stelle von jemand anders, für jemanden etwas erbitten. Das ist Fürbitte. Und was wir bei Jesus sehen, in seinem Leben auf dieser Erde, zum Beispiel Johannes 17, ein ganzes Kapitel, wo Jesus betet am Ende seiner Zeit, bevor er ans Kreuz geht und stirbt, ist, dass er für seine Jünger bittet. Und eintritt vor seinem Vater, wie steht und sagt, zum Beispiel, wo er betet und sagt, Herr, lass sie eins sein, schenk ihnen Einheit untereinander, so wie ich mit dir, mein Vater, eins bin. Schenk ihnen Liebe untereinander, so wie wir uns gegenseitig lieben, dass Menschen um sie herum erkennen, dass wir eins sind. Dass die Liebe untereinander zeigt, dass Jesus wirklich real ist. Er betet für Bewahrung, sagt, bewahr sie. Er sagt auch, befähige sie, bewahr sie, tu sie nicht aus der Welt rausreißen, die so böse ist, aber bewahr sie und befähige sie, dass sie den Auftrag, den sie von mir jetzt kriegen, weitergeben. Jesus steht vor Gott und ein ganzes Kapitel, lese es ja gerne mal, betet und bittet er für seine Jünger, mit denen er 3 Jahre lang unterwegs war. Im Hebräerbrief, einer der letzten Bücher in der Bibel, da finden wir auch, dass Jesus jetzt, so schreibt der Hebräerbrief, für unsere Stelle vor Gott steht und für uns den ganzen Tag Fürbitte tut. Eintritt an unsere Stelle, für uns bittet, für uns vor Gott ausschüttet, sein Herz ausschüttet und betet das, was in unserem Leben passiert. Also Jesus ist das perfekte Beispiel für Bitte. Ich bete für jemanden. Da auch in diesem Hebräer nennt man auch, er ist der ewige Fürbitter für uns als Menschen. Wie genial ist das zu wissen, oder? Dass Jesus und Klammer auf, nicht nur Jesus, im Himmel die ganze Zeit für dich betet. Im 1. Timotheus, und das ist wichtig, kriegen wir auch einen Auftrag. Da schreibt Paulus seinem Timotheus im 1. Timotheus 2:1-3, zuallererst fordere ich euch zum Gebet für alle Menschen auf, zum Bitten und Flehen, zur Fürbitte und zur Danksagung. Das heißt, eine Priorität, die uns die Bibel gibt, die uns aufträgt, ist, bete für Menschen. Bete für Menschen, bete für Menschen. Bitte und flehe für sie. Tu auch Dank, das können wir damit reinnehmen. Spannenderweise, der zweite Punkt ist dann direkt besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben. Wir beten für sie, damit wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das auch von Menschen geachtet werden kann. Das ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Was heißt es? Eine Priorität, die wir als Christen, die wir Jesus kennen, die wir eigentlich bekommen, ist, bete für dein Umfeld. Bete für Menschen, der nicht du bist. Und das soll uns heute auch mit dieser Predigt keine religiöse Pflicht auftragen. Auch vielleicht ist für dich, war für mich auch lange so, dass ich dachte, Fürbitte irgendwie, das tut meine Oma. Das macht man halt irgendwie noch so. Das ist nicht der Ziel davon. Mit dieser Predigt möchte ich uns aufzeigen, was für eine Kraft und eine Schönheit da drin steckt. Und es soll uns Hunger und ein Gespür dafür kriegen, dass wir Lust drauf kriegen, anzufangen, für Menschen zu beten, für Menschen zu bitten. Es soll dir nicht einfach nur eine Last auflegen, zu sagen, jetzt muss ich halt noch mehr machen. Das ist nicht das Ziel, sondern dass es aus einem brennenden Herzen kommt, das sagt, ich möchte das tun. Warum? Weil ich in der Bibel sehe und heute noch sehe, was es für eine Kraft und für eine Power hat, wenn wir das tun. Ich habe meine Predigt genannt, falls du einen Titel brauchst, Gestalte die Zukunft. Gestalte die Zukunft. Und ich möchte vorneweg kurz mit uns reinschauen, warum ist Gebet so kraftvoll. Andrew Murray, ein Theologe und schottischer Pfarrer, im letzten Jahrhundert, glaube ich, hat mal Folgendes gesagt: Alles, was Gott gibt, ist untrennbar mit unserem Bitten verbunden. Nur durch unser Gebet wird die himmlische Kraft auf Erden freigesetzt, durch die wir als Gemeinde Christi die Welt verändern können. Alles, was Gott gibt, ist untrennbar mit unserem Bitten verbunden. Wieso ist das so? Gott schafft, am Anfang der Bibel kannst du das lesen, schafft Adam und Eva, oder? Und es heißt, dass er Adam und Eva oder Adam schafft als das Ebenbild von ihm. Das heißt, wir sind ein Abbild auf dieser Erde heute als Menschen für Gott, der im Himmel thront. Und er soll, der Mensch und damals Adam, soll den Willen repräsentieren, den Gott im Himmel hat und hier auf dieser Erde tun. Das heißt, was Gott als Prinzip setzt auf diese Erde, er sagt, ich möchte, dass auf dieser Erde, er könnte es auch anders machen, er ist Gott, ich möchte, dass nichts passiert, was nicht durch einen Menschen passieren soll hier auf dieser Erde. Das war richtig gutes Deutsch. Gott hat entschieden, dass nichts auf dieser Erde passiert ohne den Menschen. Warum hat er so sich gedacht, dass alles durch den Menschen durch passiert? Warum muss Jesus auf diese Erde kommen? Er muss Mensch werden. Warum? Weil alles durch Menschen passiert hier auf dieser Erde. Du liest es in der Bibel, das heißt, dass er die Erde hat er den Menschen gegeben. Da sollen wir eigentlich Gottes Willen tun und handeln. Das heißt, nichts passiert ohne Menschen hier auf dieser Erde. Gott möchte, dass wir was machen. Verändert dein Gebet etwas? Ja, weil wir auf dieser Erde hier gesetzt sind, Dinge in Gottes Willen zu tun. Gebet ist da eine krasse Sache davon, die wir tun sollen. Anderes Beispiel, bevor die Welt überhaupt erschaffen ist, da ist Gott da und Gott hat einen guten Willen und er hat einen guten Plan, was mit dieser Erde passieren soll, oder? Beziehungsweise da heißt es, da herrscht ein großes Chaos. Das hebräische Wort ist da Tohu Wabohu. Da herrscht ein großes Chaos und Gottes Plan ist schon da und er ist gut. Er weiß, was passieren wird. Er hat einen guten Willen, was passieren soll. Und dann heißt es am Anfang auch direkt, und der Geist Gottes schwebt über diesem Nichts, oder? Wer das gelesen hat, weiß, das steht, dass der Geist schwebt über dem Nichts. Jetzt ist die Frage, wieso passiert nicht einfach was? Gott könnte das ja machen. Und ja, könnte er. Aber erst als Gott, der Vater, spricht, erst als das Wort Gottes passiert, wo wir im Neuen Testament nur wissen, dass das Jesus repräsentiert, erst wenn Jesus mit ins Spiel kommt, erst wenn ein Mensch mit ins Spiel kommt, dann fängt plötzlich an, dass der Geist Gottes was bewegt und diese Erde fängt sich an zu formen und entsteht Schöpfungsgeschichte, Wasser, Erde, Himmel und so weiter. Was heißt es für dein und mein Gebet? Wenn wir im Namen von Jesus Christus anfangen zu beten und Fürbitte zu tun, dann ist es genauso wie damals, weil die Bibel wiederholt sich immer wieder, genauso auch heute, dass du vielleicht irgendein Tohu Wabohu, irgendein Chaos in deinem Umfeld siehst, in deiner Familie, in deinem Job, bei uns in der Stadt, in der Region, wo du denkst, was ist das denn? Und der Plan Gottes ist schon gesetzt. Gott hat gute Gedanken, was passieren soll. Und es ist wie, stell dir vor, dass der Geist Gottes auch über unsere Stadt, über deine Family, über deinen Job brütet und nur darauf wartet, dass irgendjemand sagt, ey, im Namen von Jesus Christus, das soll geschehen. Das ist unsere Autorität, die wir haben, wenn du Jesus Christus kennst. Er sagt, wenn wir im Namen von ihm bitten, dann wird was geschehen. Das ist unsere Power und unsere Kraft. Verstehen wir das? Gott möchte auf dieser Erde nichts tun, was nicht durch Menschen passiert. Bei Hesekiel finden wir das auch schon im Alten Testament, dass eigentlich Gott sagt, ich warte darauf, dass irgendjemand, nur ein Mensch, in dem Fall war das für eine Stadt, in den Riss tritt, einsteht und sagt, hey, Moment mal, ich stehe dafür auf und sage im Namen von Jesus, das darf nicht passieren. Du wirst es immer wieder finden, auch bei Abraham, der mit Gott verhandelt. Warum? Er tritt in Fürbitte und er weiß, dass er Autorität hat und Gottes Arm bewegt wird, wenn wir auf dieser Erde anfangen, in seinem Namen zu bitten. Das ist Partnerschaft, die wir mit Gott machen. Das griechische Wort für Fürbitte heißt dem König ins Ohr flüstern. Dem König ins Ohr flüstern. Ganz krasses Wort, oder? Was braucht es dafür, dass wir Fürbitte tun können? Wir müssen nah an Gott sein, oder? Das ist ganz wichtig, auch wenn du Gott nicht hörst. Vielleicht bist du zu weit weg. und muss näher dran kommen. Aber wenn wir nah an ihm sind, da können wir ihm ins Ohr flüstern und es wird die Hand Gottes bewegen. Das ist die Definition von Fürbitte aus dem Griechischen heraus. Im Johannes 17, ab Vers 20, ich habe es vorher schon erwähnt, das ist die Riesenpassage, wo Jesus für seine Jünger, für seine Jungs bittet. Da heißt es dann, Vers 20 und 21 folgendes: Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind mit mir und so weiter und so fort. Was passiert hier an dieser Stelle? Fürbitte tun heißt, ich bete, dass das in der Gegenwart passiert, was ich hoffe, in Zukunft passieren wird. Nochmal, Fürbitte heißt, wir beten für die Zukunft, die wir hoffen, dass sie jetzt Realität wird. Fürbitte ist, ich greife in die Zukunft ein und verändere sie durch mein Gebet. Und bitte darum, dass das, was vielleicht auch noch in Zukunft passieren wird, jetzt schon Realität wird. Zum Beispiel, wenn ich für Heilung bete. Wie gesagt, am Ende werden alle Menschen geheilt sein, die bei ihm sind. Und dass dann wäre Fürbitte, ich trete für jemand ein und sage, Jesus, das, was in Zukunft irgendwann passieren wird, was zukünftig ist, bitte, 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 lass es jetzt in diesem Moment schon Realität werden. Lass es jetzt schon Realität werden. Deine Zusage, dass mein Vater Jesus kennenlernt, dass er sein Leben umkrempelt und Frieden findet. Du hast es mir schon vor Jahren verheißen. Vater, bitte, lass es jetzt Realität werden. Das ist, wenn ich mit Fürbitte eingreife auf die Zukunft und sie verändert durch mein Gebet. Das ist der Auftrag Gottes, dass du in die Zukunft und auch in die Gegenwart schon eingreifen kannst mit deinem Gebet und sie verändern kannst. Warum? Weil wir Autorität bekommen haben. Und was möchte Gott? Durch Menschen diese Erde verändern und in seinem Willen tun. Glaub nicht der Lüge, dass Gott eh macht, was er will. Finden wir nicht in der Bibel. Sondern das Gebet eines Gerechten, heißt es, bewirkt viel. Unser Gebet, dein Gebet für andere Menschen, für deine Stadt, für deinen Job, für deine Familie, für deine Freunde oder was auch immer, hat Auswirkungen in die Gegenwart und verändert die Zukunft. Es verändert die Zukunft. Gott, ich weiß, dass du es kannst. Mach es doch bitte jetzt. Gott, ich weiß, dass du es kannst. Bitte tu es jetzt. Bitte greif ein. Bitte tu es jetzt. Walter Wink, ein Theologe aus den USA im 20. Jahrhundert, hat es mal folgendermaßen formuliert. Lest mal mit, ist ein bisschen kompliziert. Fürbitte ist der spirituelle Widerstand gegen das, was ist, im Namen dessen, was Gott verheißen hat. Fürbitte stellt sich eine alternative Zukunft vor, anders als die, welche vom Zusammenwirken gegenwärtiger Kräfte bestimmt zu sein scheint. Das Gebet lässt die Luft einer kommenden Zeit in die erstickende Atmosphäre der Gegenwart hereinwehen. Kurze Pause. Wow. Kurz formuliert, die Geschichte gehört den Fürbittern, die durch ihren Glauben die Zukunft heraufführen. Deine Fürbitte, dein Beten für etwas verändert die Zukunft, verändert die Geschichte. Weil wir Autorität haben durch Jesus. Mit Fürbitte können wir die Zukunft gestalten im Willen Gottes. Sag das mal zu dir selber. Ich kann die Zukunft mitgestalten. Ich kann die Zukunft mitgestalten. Nochmal, komm. Ich habe das Gefühl, sehr gut. Ich habe das Gefühl, wir müssen das manchmal hören. Weil ich merke in meinem eigenen Leben, wie ich manchmal immer wieder in diesen Modus reinkomme und denke, es bringt doch eh nichts. Aber wir sind eine Kirche, die ist auf Wort Gottes gebaut. Und wenn Gott es in seinem Wort verheißt, dann kann es und wird es Realität werden. Dein und mein Gebet für Dinge verändert die Geschichte und verändert die zukünftige Geschichte. Ja, den Verlauf der Geschichte passt bestimmt auch gut. Genau. Was passiert dadurch? Es erweitert unseren Blick, oder? Wie oft beten wir nur für mich? Und es ist okay, du darfst um alles beten. Auch für persönliche Anliegen, mache ich auch. Aber es erweitert unseren Blick, dass es noch mehr gibt als mich. Weißt du, was das ist? Pure Liebe. Johannes 17, wir haben es vorher gelesen, wo Jesus für seine Jungs bittet. Es ist kurz bevor Jesus von ihnen verraten wird, wie er weggezogen wird, wie er gefoltert wird und dann am Kreuz stirbt. Jesus wusste, dass das passiert. Und Jesus betet nicht nur in Johannes 17 für seine Jungs, das war sein letztes Gebet, so sag ich mal, vor Menschen oder für Menschen, wo er für uns betet, wie wir gelesen haben, auch für dich und mich, für die Zukünftigen. Er betet für uns nicht um sich. Und dann hängt Jesus am Kreuz. Und sein letzter Ruf, sein letzter Schrei zu Gott ist, bitte Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Für bitte. Es ging ihm nicht um ihn, sondern es ging ihm um uns. Das ist für bitte. Es ist pure Liebe und es erweitert deinen Blick für das Umfeld. Und das ist uns wichtig als Kirche. Ein Auftrag, den wir als Kirche uns gesetzt haben, unser Traum, ist, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Wir brauchen einen Blick für unser Umfeld. Und wir können mit unserem Gebet da hineinwirken. Unser Umfeld, das geht von uns weg und ist ein purer Akt der Liebe. Purer Akt, Menschen zu lieben. Es gibt einen Trend in der heutigen Generation oder auch auf TikTok, Instagram und so, und es nennt sich Manifesting. Wer hat das schon mal gehört? Krass. Echt viele. Manifesting, ein Trend, der eigentlich sagt, oder die Idee davon ist, dass durch Vorstellung, Wünsche und Wünschen, durch gezielte Gedanken und Überzeugung und dann Handlung deine zukünftige Realität verändert wird. Also, dass ich mir immer wieder vorhersage, hey, in 3 Jahren werde ich Porsche fahren. Und in 3 Jahren werde ich Porsche fahren. Ich stehe im Spiegel und sage, in 3 Jahren werde ich Porsche fahren. Dass du anfängst, das wie auszurufen, auszusprechen und deine Gedanken und dein Wille und dein Wunsch und dann auch dein Handeln da so daran ausrichtest und so da rein pushst, bis es irgendwie wann tatsächlich Realität wird. Es hat in dem Kontext, und das ist nicht gut, lass mich das sagen, dann noch damit zu tun, dass man daran glaubt, dass positive Gedanken positive Dinge anziehen werden in deinem Leben und sowas. Das ist eine ziemlich verdrehte Sache. Aber kann es sein, dass unsere Generation, unsere Gesellschaft was erkannt hat von dem Prinzip Gottes, Dinge auszusprechen, auszurufen, was wir Christen eigentlich durch Jesus kennen sollten, aber viel zu wenig anwenden? Da liegt eine Kraft drin, wenn wir Dinge ausrufen, aussprechen. Und viele machen das mit Manifesting, was ultra krass ist, dass sie sich so lange vorhersagen, bis es wirklich irgendwann Realität wird. Und ich so feste glaube, dass es passiert. Das sind Prinzipien Gottes, die verdreht und vertauscht werden, die wir eigentlich durch Jesus für seinen Willen anwenden können. Ultra krass, oder? Da ist so ein dicker Glaube drin und ich wünsche mir, dass wir das neu verstehen und anwenden. Was für eine Kraft da drin ist, wenn wir es im Namen von Jesus tun. Im Namen für seinen Willen. Nicht für mich, sondern für seinen Willen. Was hat das für eine Power? Wenn nicht nur ein paar Fürbitter, oder? Kennt man vielleicht manchmal so in der Kirche, es gibt halt ein paar Fürbitter. Hier für mich ist Markus ist ein ganz krasses Vorbild. Kriegst gar nicht mit. Markus, von dir habe ich geredet. Du bist für mich ein Vorbild. Für Sachen zu beten, dran zu bleiben. Riesenvorbild. Aber weißt du was? Oder Rainer genauso, sehe ich gerade da hinten. Ganz viele andere auch noch, die im Glauben dranbleiben, für Dinge beten. Aber weißt du, dass es nicht ein Auftrag für ein paar Leute ist, sondern für uns alle. Was für eine Kraft und was für eine Veränderung kann in unsere Stadt, in unsere Region, an dein Umfeld kommen, wenn wir anfangen, das ernst zu nehmen und anzuwenden, dafür zu beten und stehen zu bleiben, fest zu bleiben und davon nicht zurückzuweichen. Deine Fürbitte verändert die Zukunft. Ich möchte das noch mit einer Sache kombinieren, die Jesus uns lehrt, wie wir beten sollen. Und dann drin möchte ich uns sehr, sehr krass challengen, auch für große Sachen zu beten. Lass uns nicht nur für kleine Dinge glauben, sondern wirklich für große, unmögliche Dinge, wo es richtig viel Überwindung kostet, das überhaupt zu beten. Weil was ist, wenn ich dafür bete, ey Jesus, was ist, wenn ganz Friedrichshafen Jesus Christus kennenlernt? Das ist ein mutiges Gebet. Aber ich wünsche mir, dass wir als Kirche mutige Gebete sprechen. Dass wir im Glauben Großes erwarten und aussprechen und beten und beten und beten, bis es passiert. Lukas 11, 5 bis 13. Dann sagte er zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und sagt, bitte leih mir doch 3 Fladenbrote. Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Und stell euch vor, jener würde von innen rufen, lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und ihr etwas geben. Ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben. Wenn auch nicht gerade aus Freundschaft. Aber schon wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht. Und ich sage euch, bittet und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihm um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel dem Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Es wird schnell klar in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, dass wir die Klopfenden sind, oder? Und Gott der ist, der im Bett liegt mit seinen Kindern, Tür abgeschlossen. Und ich bin so glücklich, dass es nicht meine Sache ist, die ich euch erzähle, sondern dass Jesus uns das lehrt, wie wir beten und bitten sollen. Weil das ist super unverschämt, oder? Und es triggert mich auch ein bisschen. Aber es ist genial. Stell dir diese Situation vor. Jesus sagt, so sollt ihr beten. Betet in dieser Art und Weise. Folgende Situation. Michelle und ich, wir haben uns rechtzeitig fertig gemacht, sind ins Bett gegangen. Es ist alles gut. Unser White Noise läuft im Hintergrund. Wir sind gerade am Einschlafen, haben natürlich nur unsere Bibel gelesen. Tür ist abgeschlossen, alle Lichter aus, Rollos sind unten. Super Abend gehabt, alles perfekt. Wir schlafen gerade ein, super gut, morgen frei. Auf einmal geht's Handy los, neben der Michelle. Kathleen ruft an. Hallo? Ja, ich stehe unten, gerade vor eurer Tür. Ich bräuchte unbedingt ein Brot. Und vielleicht noch 3 Eier. Weil ganz unerwartet ist mitten in der Nacht ein Freund zu Besuch gekommen oder eine Freundin und die braucht jetzt was. Was würden wir machen? Hä? Habe ich geträumt. Kathleen ruft wieder an. Ey! Ich brauche unbedingt ein Brot und 3 Eier. Weil es ist eine Freundin zu Besuch gekommen. Ich brauche das unbedingt. Ich so, Alter, Kathleen, wir lieben dich echt, aber ist das nicht ein bisschen komisch? Und dann wieder, ey, ich brauche es unbedingt. Fängt schon an, die Haustür zu klingeln und zu klingeln. Und unsere Klingel ist eh super nervig. Du denkst irgendwann, okay, Mann. Ich stehe wieder auf. Michelle macht ihre Schlafklappe wieder nach oben, oder? Licht an. Oh, super hell. Du gehst in die Küche, schaust, okay, tatsächlich, wir haben noch Brot und 3 Eier sind auch noch da. Machst die Tür auf, schließt die Tür wieder auf. Kathleen kommt hoch. Hier, nimm deine Sachen. Hier kannst du haben. Jetzt möchte ich schlafen. Das ist das Bild, was Jesus malt, wie wir bitten sollen. Und es ist so krass, dass die Bibel sagt, bitte, er wird es ihnen vielleicht nicht unbedingt aus Freundschaft geben, sondern weil du so unverschämt bist. Kann es sein, dass Gott uns einen Auftrag gibt und sagt, lass uns in einer Unverschämtheit, in einer Schamlosigkeit so dreist vor Gott kommen und ihm um Dinge bitten. Und er wird sie uns schließlich geben, sind die Worte der Bibel. Ganz wichtig an dieser Stelle ist zu verstehen, wir können Gott nicht erzwingen oder erpressen zu etwas hin, aber wir können ihn zu etwas erglauben. Und Klammer auf, je mehr du an Gottes Herz bist, weißt du noch, was Fürbitte heißt, am Ohr des Königs zu sein, wird nicht dein Wille auf ihn überspringen, sondern er sein Wille immer mehr auf dir. Das heißt, du wirst auch immer mehr in seinem Willen beten. Aber was ist, wenn wir einfach dranbleiben müssen und immer wieder unverschämt, dreist vor unseren Gott kommen und ihm immer wieder sagen, Gott, bitte greif ein, lass Friedrichshafen, lass den Bodenseekreis, Schwarzwald-Bodensee, Jesus erleben, wie sie es noch nie davor haben. Jesus, lass ihn, Jesus, dich erleben, wie sie es noch nie davor erlebt haben. Und Gott, lass ihn Jesus erleben, wie sie es noch nie davor erlebt haben. Und Jesus, hey, da ist mein Nachbar, der hat immer noch nicht Jesus erlebt. Ich möchte, dass du ihn sich kennenlernt. Jesus, zeig dich ihm. Zeig dich ihm, zeig dich ihm, zeig dich ihm. Und nicht nur einmal beten, sondern lass uns dranbleiben, immer wieder klopfen, dass es Realität wird. Lass uns eine Kirche sein, die für Großes bittet und die immer wieder fragt und nicht aufhört und nicht aufhört und nicht aufhört, weil sie weiß, was für eine Autorität sie hat. Und sie weiß, dass es der Hand Gottes bewegt. Wir müssen neu
glaube ich, die Kunst von Gott in den Ohren liegen, wieder lernen. Und die Kunst lernen, von ihm immer wieder fragen und immer wieder fragen und nicht loszulassen. Es gibt so viele Geschichten aus der heutigen Zeit, aus der Vergangenheit, wo Menschen über Jahre, Jahrzehnte gebetet haben, Gott in den Ohren lagen, so wie die Frau, die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, die Mutter Monika für ihren kleinen Jungen. Und irgendwann ist es Realität geworden. Warum? Sie hat nicht aufgehört zu fragen, zu fragen, zu fragen und zu fragen. Welche Gebete erhört Gott nicht? Am allermeisten die, die wir gar nicht gebetet haben. Weil wir entweder denken, es ist nicht wert, dafür zu beten. Für meinen Parkplatz muss ich doch nicht beten. Doch, mach doch mal. Oder weil wir denken, das ist zu groß, das kann ich doch von Gott nicht verlangen. Das sind die häufigsten Gebete, die nicht erfüllt werden, weil wir sie gar nicht erbeten. Lass uns unverschämt groß fragen, wie Jesus uns das beibringt. Und auch für deine Ehe, für dein Business, für deinen Job, für dein Umfeld, für deine Nachbarn. Frag Gott für Großes und bleib im Gebet dran. Und Gott ist nicht vor den Kopf gestoßen. Gott kann damit gut umgehen. Ich glaube, wir dürfen es neu lernen. Charles Spurgeon, auch einer der krassesten Theologen wahrscheinlich der letzten Jahrhunderte, hat es folgendermaßen formuliert. Er hat gesagt, ob es uns gefällt oder nicht, die Bitte ist die Regel im Reich Gottes. Wir müssen lernen, Gott zu bitten und zu flehen für Dinge, für unsere Stadt, für unsere Familie, für unser Umfeld. Wir müssen lernen zu bitten. Jesus lehrt uns im Vater unser. Er lehrt uns beten. Und was lehrt er uns? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was sagt es uns? Gottes Wille wird auf Erden nicht immer getan. Deswegen sollen wir darum beten. Und warum sollen wir dafür beten? Ja gut, Jesus erklärt uns, warum wir dafür beten sollen, weil sich was da drin ändert. Weil es Dinge verändert. Und es ist wie, dass wir den Himmel da mit unseren Gebeten plündern, die Schätze des Himmels, und sagen, wirst du es jetzt bitte tun, Herr? Greif ein, greif ein. Lass uns eine Kirche sein, die Großes erfragt. Und ich glaube, diese Kombination aus für Menschen zu bitten und aus nicht aufhören und dreist zu fragen und zu bitten, das ist eine krasse Power, die wir haben. Und die ich mir wünsche, dass ich sie in meinem Leben, aber wir als ganze Kirche, so auch du in deinem Leben anwendest und verstehst, was für eine Autorität uns Gott gegeben hat, für was er uns gesetzt hat. Im 1. Johannes 5, 14 bis 15 heißt, deshalb können wir auch voller Zuversicht, auf Englisch Confidence, sag mal Confidence, Confidence, voller Zuversicht sein, dass Gott uns hört, wenn wir ihm um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er uns bei allem hört, was wir erbitten, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so als hätten wir es schon erhalten. Ich weiß nicht, ich bin in der Kirche aufgewachsen. Bei uns gab es, als ich noch klein war, fand ich sehr cool damals, diese Bänder, da stand Push drauf. So eine Abkürzung P-U-S-H. Kennt die jemand noch? Aber gut. Das hieß Pray Until Something happens. Bete, bis was passiert. Das ist genial. Diese Bänder, die da waren, da haben wir was verstanden von einer Kraft und Autorität, die wir lange bekommen haben. Wir beten und wir beten und wir beten, bis was passiert. Bis wir den Durchbruch passieren. Wir bleiben dran, immer wieder an Gottes Ohr, in den Ohren liegen, bis was passiert. Und egal, wir bleiben dran, wir pushen durch. Ob es gerade eine High Season ist, dir geht es richtig gut oder nicht. Hey, lass uns dranbleiben. Lass uns durchpushen. Until something happens. Bis was passiert. Oft sind wir konfrontiert, vielleicht mit der Realität. Und das ist mir bewusst, dass wir beten und wir sehen nicht direkt was. Und es kann die Frage aufkommen, bringt mein Gebet überhaupt was? Ich möchte sagen, ja. Jedes Gebet bringt was. Letztes Buch der Bibel, Offenbarung 5,8. Da steht, dass wenn Jesus wieder auf diese Erde kommt, wenn er anfängt, alles zu erneuern, wenn er anfängt, die Herrschaft an sich zu reißen, dann wird was ausgeschüttet, eine Schale, und das ist die Fürbitte der Menschen hier auf dieser Erde. Dein und mein Gebet, unsere Fürbitte geht nicht verloren, sondern sie wird im Himmel gesammelt und zur richtigen Zeit ausgeschüttet. Dein Gebet ist nicht verloren, dein Gebet bewirkt nicht nichts, sondern es bewirkt was. Jedes Gebet kommt ans Ziel. Gott hört dich. Und die Fürbitte wird was bringen. Und es heißt also wunderschön, dass es wie ein Aroma, wie eine Atmosphäre schaffen wird, diese Gebete, wo dann Jesus als der mächtige König hier auf dieser Erde wiederkommen wird. Dein Gebet bringt was. Es ist und bleibt für uns hier auf dieser Welt ein Geheimnis. Wann und warum manche Gebete durchgehen, manche nicht direkt oder manche auch nicht. Aber unser Auftrag ist, dass wir dranbleiben, mit Glaube und auch mit einem Gehorsam nicht aufzuhören, für Dinge zu beten und einzustehen, in den Riss zu stehen, so wie bei Hesekiel. Und das ist kraftvoll. Vielleicht sagst du, Simon, ich habe seit Jahrzehnten für was gebetet, so lange lebst du noch gar nicht. Du kannst es gar nicht wissen. Ja, stimmt, vielleicht. Aber dann lass dich heute Morgen von einem jungen Typen motivieren oder vielleicht ganz neu anstecken von das, was die Realität ist, was uns die Bibel und das Wort Gottes sagt, ist, dass wir dafür beten sollen, dass wir dranbleiben sollen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Kurz noch vier Gedanken. Wie kannst du das praktisch machen? Wir haben es im Teaser schon gehört. Wie lernen wir das? Wie fangen wir damit an? Du musst einfach anfangen. Du musst es anfangen zu machen. Deswegen, erster Punkt, schreib dir den gerne noch mit, ist, priorisiere es. So wie wir im 1. Timotheus gelesen haben, dass wir es priorisieren, dass es uns ein Auftrag ist. Plan dir Zeit ein, wo du für Dinge betest, damit sie passieren. Nutz Gebetsmeetings. Hey, wir Männer beten jeden Dienstagmorgen von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr. Das ist ein Ort, wo du dazukommen kannst, wo du für Dinge beten kannst. Zweiter Punkt, Fokus. Es gibt so viel, für was wir beten können. Aber finde raus, wo hat Gott dich besonders platziert und dir vielleicht auch einen Auftrag gegeben, dafür zu beten. Dein Umfeld ist völlig klar, wo du gesetzt bist. Familie, Freunde, dein Job, dein Umfeld im Job, das ist klar. Aber fang mal an, für andere Dinge zu beten und spür mal ein bisschen, wo schenkt dir Gott eine Leidenschaft, für Dinge zu beten. Vielleicht ist es die Stadt Friedrichshafen. Vielleicht ist es die Region Schwarzwald-Bodensee oder Bodensee. Vielleicht ist es eine andere Stadt, was auch immer. Finde das raus, wo hat Gott dir vielleicht auch eine spezielle Leidenschaft gegeben. Weil du kannst nicht für alles beten. Musst du auch nicht, wir sind ja viele. Aber finde heraus und fokussiere dich darauf. Dritter Punkt, informiere dich. Dann tust du nicht planlos beten. Wenn du für die Stadt, für eine Region betest oder für irgendeine Firma, was auch immer, informier dich, was geht da ab. Dann kannst du gezielter beten und schießt nicht immer nur ins Blaue rein. Kann ein ganz praktischer Step sein, der dir hilft. Und Punkt Nummer 4, das wäre eigentlich ein praktischer Schritt, ein Tipp, verknüpfe es mit etwas, was du eh schon machst. Sag dir, hey, jedes Mal beim Zähneputzen, wenn ich dann ausgespült habe, bete ich 2 Minuten für meine Familie. Bete ich für meine Kirche. Jedes Mal, wenn ich Essen koche, bete ich für meine Stadt. Such dir was, was du eh schon machst und verknüpfe es mit etwas. Wir haben hinten, und ich möchte dich ganz herzlich dazu einladen, wir haben hinten Gebetskarten. Die sind oft gar nicht so präsent bei uns in der Celebration. Da stehen Gebetskarten, drauf sagst du, es ist Gebetsanliegen und auf der Rückseite ist Gebetserhörung. Ich lade dich ein, wir haben sie nicht auf die Stühle gepackt, weil wir nicht so viele hatten für die ganzen Stühle. Aber geh nachher beim Gebetsteam vorbei oder auch die Welcomer werden welche in der Hand tragen und nimm dir so eine Karte mit. Schreib drauf, für was du bitten möchtest, für was du immer wieder beten möchtest. Und dann hängst dir an deinen Kühlschrank, hängst dir an irgendeinen Schrank, hängst dir an deinen Spiegel irgendwo, wo es sichtbar ist. Und jedes Mal, wenn du dran vorbeiläufst, ein kurzes Gebet dafür. Welches Gebet kannst du heute oder kannst du sprechen, was das Leben von jemand anderem verändern wird? Lass uns das auf dem Schirm haben. Und lass uns diese Gebetskarten nehmen, das aufschreiben und irgendwo hinkleben, wo du anfängst, dafür zu beten und immer wieder dran erinnert wirst. Immer wieder dran erinnert wirst. Dann ist es eingeplant und dann wird es auch passieren. Und dann schreib die Erfolge auf. Nimm die Rückseite, wenn es passiert. Schreib es auf und dann teile es hier in der Church, dass wir Glauben dafür kriegen, okay? Gebetskarten nachher bei den Welcomern oder auch beim Gebetsteam möchte ich dich herzlich dazu einladen. Bitte nimm eine mit. Bitte nimm eine mit. Und schreib da die Dinge drauf. Ich möchte für uns beten. Lass uns gerne mal kurz die Augen schließen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das vorher erwähnt, habe gesagt, manchmal merke ich auch bei mir selber so oft, wo ich merke, wie wenig Glauben ich habe. Weil manchmal sich das Gefühl einschleicht, es wird eh so kommen, wie es kommt. Ich glaube, das ist ein Gedanke vom Teufel. weil es nicht übereinstimmt mit der Realität, die wir in der Bibel finden. Und ich möchte für uns beten, wenn es dir genauso geht, dass du kurz einfach deine Hand, streck sie aus, irgendwie als Empfangshaltung, leg deine Hand aufs Herz, ich möchte kurz für uns beten da drin. Für uns als ganze Kirche. Und da gemeinsam für uns beten. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen für uns. Und ich danke dafür, dass wir Autorität von dir bekommen haben, für Dinge zu beten, für Dinge einzustehen. Danke, dass es dir nicht egal ist, was wir hier auf dieser Erde machen, sondern dass du, wie du sagst, dein Königreich ausbreiten möchtest mit uns, durch uns, Vater. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns und auch speziell gegen die Lüge, dass es eh nichts bewirkt, dass es eh nichts bringt. Jesus, ich breche es in deinem Namen. Und sagt, das entspricht nicht der Wahrheit. Und ich segne uns und rufe es neu über uns aus. Neuer Glaube, Jesus. Neuer Glaube in unser Leben, unser Herz hinein. Eine Autorität und einen Glauben zu entwickeln. Für wenn ich bete, wird was passieren, Vater. Ich möchte beten, so wie Mose betet in den Psalmen, dass wir sehen dürfen, was unsere Gebete bewirken. Dass wir sehen dürfen, was es bringt, wenn wir beten. Aber Jesus, ich möchte auch hier, wir möchten hier sagen, wir möchten beten, auch wenn wir nichts sehen werden. Weil wir wissen und glauben, das ist, was bewirkt. Damit segne ich uns in Jesu Namen mit einer neuen Autorität und einem Next Level an Glauben, den du in uns anfängst zu bauen und zu bewirken. Und ich breche diese Lüge, dass es nichts bringt in deinem Namen, Jesus. Danke, dass wir eine Kirche sind und sein werden, wo viele Menschen beten und einstehen für das, was dir wichtig ist, Jesus. Damit segne ich uns in deinem Namen. Amen. Amen. Ich möchte kurz noch sagen, die Möglichkeit geben, wenn du hier bist und du denkst die ganze Zeit, der redet von Jesus, der redet von irgendeiner Autorität, die wir durch Jesus haben. Und das ist mir ganz wichtig, diese ganze Predigt ist darauf aufgebaut, dass du Jesus kennst und ihm sein Leben gegeben hast. Dass du ein Kind von ihm bist und Jesus sagt, was es dafür braucht, ist, dass du dich und alles aufgibst. Dass du sagst, Jesus, ich komme ans Ende von meinen Kräften hier in diesem Leben und ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich möchte kurz erklären, was das heißt. Jesus, ich erkläre es dir in diesen vier Symbolen. Jesus liebt dich unendlich, das ist das Herz. Er liebt dich und er hat einen guten Plan für dein Leben. Aber es gibt ein Problem und das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Das ist die Weggabelung, das ist Zielverfehlung. Wir verfehlen unser Ziel, weil wir nicht immer aus Liebe heraus handeln, weil wir nicht immer gut und gerecht handeln. Gott ist aber gut, gerecht und heilig und er ist pure Liebe. Das heißt, es entsteht eine Trennung, ein Graben, der nicht zu überwinden ist. Jesus liebt dich aber so sehr, Johannes 3, Vers 16, dass er sagt, ich gebe meinen einzigen Sohn, das ist Jesus, auf diese Erde, diesen Menschen. Er stirbt am Kreuz und steht wieder auf, was wir an Ostern jetzt feiern werden, damit der Weg zum Vater wieder frei ist. Weil die Bibel sagt, auf die Sünde folgt der Tod. An Gottes Wollen vorbeizuschrauben, führt uns in den Tod. Weil Gott das pure Leben ist. Und Jesus schafft diese Brücke, weil er an unserer Stelle das auf sich nimmt und wir dadurch in dieser Gerechtigkeit, aber auch in dieser Autorität, auch im Gebet wieder laufen können. Und dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen, das ist die Krone. Das sagt, du kriegst plötzlich eine Krone, du bist Königskind von Jesus dadurch. Lass uns nochmal unsere Augen schließen, wenn du sagst, ich habe noch nie diese Entscheidung getroffen für Jesus und du merkst gerade, das ist aber die Entscheidung, die ich für mein Leben treffen muss. Mit allen Augen geschlossen, bitte ich dich kurz, heb kurz deine Hand, dann weiß ich, für wen ich gleich beten darf. Wenn das du bist, heb kurz deine Hand, dann beten wir gleich zusammen. Mega. Dankeschön. Ich warte noch einen Moment. Gib mir einfach kurz ein Handzeichen, nur dass ich weiß, mit wem ich gleich bete. Wenn du sagst, Simon, schließ mich in dieses Gebet mit ein. Yes. Dankeschön. Noch jemand, der sagt, ich möchte Jesus mein Leben hingeben. Ich möchte ihm nachfolgen. Okay. Hey, lass uns gemeinsam als Kirche beten. Ich möchte vorbeten, du darfst einfach nachbeten. Auch als ganze Kirche wollen wir damit einsteigen. Auch wenn du deine Hand nicht gehoben hast und das Gebet sprichst und das von Herzen glaubst, so wie die Bibel sagt, dann ist es gut. Dann gehst du diesen Weg mit Gott. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass ich Leben habe durch dich. Jesus, ich bin nicht perfekt. Ich habe Fehler. Ich bin ein Sünder. der Hilfe und Rettung braucht. Jesus, heute gebe ich dir mein Leben. Ich gebe dir alles hin. Ab heute folge ich dir nach. Jesus, komm in mein Leben. Erfülle mich und zeig mir meinen nächsten Schritt. Ich bin dein und du bist mein. Amen.
Amen. Come on, lass uns einen Applaus geben für die, die das heute getroffen haben. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Und ab jetzt wird ein Weg mit dir losgehen. Es ist nicht alles perfekt. Es bedeutet auch Arbeit, aber es ist das Beste, was dir passieren kann, weil du bist plötzlich verbunden mit dem König aller Könige. Und dafür danken wir dir, Jesus. Lass uns nochmal in Worship gehen, lass uns das aussingen und Gott nochmal zusingen, wie gut er ist, was wir gerade gehört haben. Und das Worship-Team wird uns damit rein.